Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Marvin, Episode 2. So heißt der Held dieser Staffel. In der vorangegangenen ersten Episode hat Marvin beschrieben, dass er Teil der Substituierten-Szene ist, sich ehrenamtlich an der Paulebude engagiert und wie dort so die Verhältnisse sind. Es ging darum, wie man in eine Notunterkunft kommt und wie es dort abläuft. Nebenbei reagiert er immer wieder auf seine alte Hündin Kira, die schon dement und halb taub ist. Diese Begleiterin ist für ihn so etwas wie sein eigenes Kind, seine eigene Familie. Wie seine Kindheit ablief, erzählt er nun in dieser Folge. Leib, Pflege und Stiefeltern. Triggerwarnung für diese Episode. Explizite Sprache, Beschreibung von Gewaltszenen.
Meine Biografie. Ja, ich bin hier 87 geboren, hier in Stuttgart. Mein leiblicher Vater heißt Mike. Ich möchte jetzt keine Nachnamen nennen und so. Ne? Der heißt Mike und meine Mutter heißt Sabine. Das sind meine leiblichen Eltern, aber meine Mutter hat sich getrennt von meinem Vater, von meinem leiblichen, weil er, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, also oder das hört sich nach wie Geschichte an oder so, aber mein Vater ist später in den Knast gekommen, unter anderem wegen Einfuhr von Heroin. Ja. Der hat zwar Zuhälter und deswegen hat sich auch meine Mutter getrennt, weil meine Mutter mir erzählt hat mal, wir sind da in eine Wohnung gekommen, sie hat es davor immer gewusst, sind in eine Wohnung gekommen und dann stand halt mein Vater da und da waren 3-4 Pärchen, die da rumgemacht haben und meine Mutter hat natürlich dann einen Aufstand gemacht und dann hat er sie verprügelt und auf jeden Fall hat sie sich von dem getrennt. Meine Mutter musste dann halt Geld ran schaffen, klar, weil ich war ja da, wusste aber dann nicht, wie sie es machen soll, wegen Arbeit, Kindergarten etc. Also bin ich in eine Pflegefamilie gekommen. Da war ich dann von meinem 4. bis zum 10. Lebensjahr. Das war die Höllenjahre. Ja. Und ich bin bis heute noch der Überzeugung, dass es einfach reiner Rassismus dort war. Diskriminierung, pur Misshandlung. Ja. Ich tease mal eine Geschichte an. So, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich war. Also ich denke mal 6, 7, 1. Klasse, 2. Klasse, sowas. Und ich erinnere mich nur an eins. Ich war halt nie gut in der Schule, etc. Und dann hatten wir halt Matheaufgaben. Und dann gab es da eine Aufgabe. Die hieß 8x4. 8x4 ergibt 32. So. Und ich hatte das dann falsch in meinen Aufgaben und dann hat die gemeint so, dann tust du das jetzt korrigieren und dann kommst du wieder runter. Ja. Ich gehe hoch, mach, hab's falsch, ich komme wieder runter und dann meinte ich so, jetzt gehst du hoch und überlegst wirklich, was du da reinschreibst. Und weil ich wusste, was auf mich zukommt, wenn jetzt nicht richtig ist oder was auch immer. Und bin auf mein Zimmer gegangen und ich hatte Panik, was hinzuschreiben. Ich habe da alles Mögliche ran. Wieder wegradiert, wieder eine Zahl und wieder wegradiert und wieder eine Zahl und überlegt und nach Lösungen im Buch geguckt und so. Und dazwischen sollte ich dann mal zum Tengelmann gehen. Und dann bin ich zum Tengelmann gegangen und ich habe dann was gekauft und ich war dann so verzweifelt und habe gefragt die Kassiererin, was denn 8x4 bedeutet, also ergibt. Und sie hat mir dann gesagt 32. Bis ich dann wieder daheim war, habe ich das wieder vergessen. Und ich bin dann dahin und habe dann die Zahl eingetragen, die ich im Kopf hatte. Und dann hat die mich runtergerufen, hat gemeint und zack, hat sich's angeguckt. Falsche Lösung, hochgehen, ausziehen, unter die Dusche. Tja, dann habe ich mich ausgezogen, bin unter die Dusche und sie ist dann mit dem Gürtel reingekommen und hat den Wasserhahn angemacht, schön auf kalt. Ich kann dir noch ganz andere Sachen erzählen, wie sie fast mich versucht hat zu ertränken und sowas. Oder weil ich sie beklaut habe. Ich hab sie geklaut, die ist dann nachts reingekommen, hat es gemerkt, hat mich aus dem Hochbett an den Haaren runtergezogen, die Treppen runter, bam, 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 mich angekettert an Handschellen, ans Geländer, ist dann an eine Schublade gegangen und hat das so eine kleine, wie so eine kleine, weiß nicht, Peitsche oder sowas rausgeholt und hat es mir dann erstmal gegeben. Ja, wir waren 7 Kinder dort und mit einer habe ich sogar heute noch Kontakt. Und sie, die Jennifer und ich und die Tina, aber die Tina war jetzt nicht so, die wo so schlimm abgekriegt hat, aber Jennifer und ich, wir haben es richtig dort abgekriegt. Ich frage mich nicht warum. Meine Schwester war ja auch dort, aber die war ja noch ganz klein. Ja, die war ja ein Jahr oder so, also die weiß gar nichts von dem Ganzen. Ich bin auch froh drum, dass die davon nichts weiß. Also die Pflegeeltern, der Sohn, die Frau und der Mann, die waren weiß. Und wir Pflegekinder waren halt alle schwarz. So, wir waren 7 Kinder. Der Pflegemann ist dann halt irgendwann gestorben. Der wollte meine Schwester auf den Topf tun, weil sie aufs Klo musste. Und da gibt es so Babytöpfe, wo du dann draufsälst und so. Und der hat es dann gemacht, hat sie draufgesetzt und beim Runtersetzen sagt er auf einmal, aua. Aua. Ja, kann ja viel bedeuten. Krampf, keine Ahnung, Muskel eingeklemmt oder so. Und dann ist er komisch bleich angelaufen. Und dann hat er sich auf den Boden gelegt und ich habe mich dann zu ihm gesetzt so und habe ihn halt versucht, den Nacken, so halt den Kopf hochzuhalten und so. Und wir haben dann einen Krankenwagen gerufen und der ist immer bleicher geworden. Ja, und da hat der Krankenwagen schon so, wie im Film, so dieses typische so Kopfschütteln so. Und da war ich, glaube ich, 7 oder 8 oder 9, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und wo der dann tot war, dann wusste ich, jetzt ist die Scheiße am Dampfen. Weil das war der Einzige, der noch uns ein bisschen geschützt hat vor der. Und danach ging die Party erst richtig los.
Die USA-Geschichte kam danach?
Mit der Frau waren wir in Amerika. Ich war in Amerika ein halbes Jahr. Weil sie halt gefragt haben, ob das in Ordnung ist, bla bla, haben wir ein Visum gekriegt etc. und sind dann nach Amerika gegangen. Die hat uns da Steine einen Berg hochtragen lassen, weil sie da oben irgendwie Kühe, Zäune und weiß der Geier, da mussten wir da als kleine Scheiße Steine den Hügel hochtragen. Also mit der Jennifer war ich da und noch mit jemand anders und noch ein, zwei anderen aus der Pflegefamilie. Und ich war dann ein halbes Jahr auch auf der Schule dort unten. Wir mussten zurückkommen, weil das Visum abgelaufen ist. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, zu meiner leiblichen Mutter zurückgefahren. Und dann bin ich morgens aufgewacht, sonntags morgens, und ich wusste, dass ich da jetzt wieder hin muss. Und ich wollte nicht. Ich habe gesagt, ich gehe nicht. Ich war dann so ungefähr 10. Ich habe gesagt, ich gehe nicht. Meine Mutter war halt schon immer so eine, hast bestimmt Scheiß gebaut, hast einmal eine hinter den Kopf gekriegt und so. Ja. So. Wäre es nur das gewesen, hey, dann, ja. Aber ich habe das der dann erzählt und ich habe dir gesagt, hey, die Frau, die misshandelt mich da unten, die schlägt mich, die nimmt einen Gürtel, die nimmt einen Besen, die nimmt alles, was sie in die Hand kriegt, ja. Und er säuft mich fast und weiß der Geier was, ja. Und dann hat die gesagt, nee, jetzt gehst du nicht mehr. Und diese Frau ist dann morgens mit ihrem Sohn, da haben wir in Esslingen gewohnt, und die haben dann morgens, weil wir sollten ja an den Airport, ja, uns treffen. Die hat dann aber gehört, dass wir nicht kommen. Und die sind dann zurückgekommen und haben versucht, die Türe einzutreten. Und haben versucht, mich mitzunehmen. Die wollte nämlich mich adoptieren, obwohl ich eine Mutter hatte. Ja. Die sind dann vor der Tür gestanden und haben wirklich die Türe bam, 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 morgens um, weiß der Geier was. Dann sind Bullen gekommen und ja. Weiter weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hätte auch so viele Fragen, aber ich will diese Fragen niemals beantwortet haben von der, weil, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber der Frau würde ich richtig wehtun. Weil die hat mir mein Leben so kaputt gemacht, die hat dafür gesorgt, dass ich nachts jetzt nicht mehr richtig pennen kann. Ja. Ich bei jedem kleinen Geräusch wach bin. Ich sag's auch immer wieder, für mich wäre Knast, oder ich war ja schon in Haft, und für mich war das immer wie eine Erlösung, aber für mich war das eine Sicherheit. Weil die Tür zu ist und wenn der Wärter kommt, du hörst es. Ja. Und ich weiß, diese Türe geht nicht auf. Ich kann sie selber nicht aufmachen oder jemand anders außer der Wärter. So. Und diese Frau, die hat mich so kaputt gemacht. Die hat, ich weiß nicht, wir hatten auch das Jugendamt und so. Das Jugendamt war ja auch dabei, aber die hat es halt immer so schlau gemacht, ne, dass die das natürlich die Termine so gelegt hat, dass keine Wunden mehr hinterbleiben oder so, oder dass ich nichts erzählen kann und so. Die hat uns halt natürlich auch eingeschüchtert. Ja. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da war die Jennifer, das ist die älteste von uns gewesen und mit der ja habe ich auch noch Kontakt. Und die hat mal Geschirr gespült und dann war irgendwie das Geschirr nicht richtig sauber und dann ist diese Pflegefrau ist dann hin und hat dann das Glas genommen und hat ihr die Hand irgendwie so bam und dann hat die sich halt richtig geschnitten. Und dann musste die ins Krankenhaus, um das zu nähen. Und dann hat die der schon davor 3-4 Mal ins Gesicht geschlagen und hat gesagt, oh weh, du sagst, dass ich was damit zu tun habe. Dann wirst du erleben, was passiert und so. Glaubst du, die hat was gesagt? Nee. Die sind dahin, hat dann einen Verband gehabt und war dann so eingeschüchtert. Und ja, da krieg ich so Hass, wenn ich... Und ich versuche auch immer ungern... Also ich rede schon über meine Vergangenheit und so, aber ich will da nie zu tief, weil, keine Ahnung, ich krieg da immer so einen richtigen Hass, ich krieg da immer so eine richtige Aggression, ich weiß nicht, was ich mit der Frau machen würde, ganz ehrlich. Stuttgarthofen, da war ich auf der Schule, da war ich in einem Kindergarten, keine Ahnung, ich habe mir mal überlegt, ob ich da mal vorbeigehen soll, aber ich weiß nicht mal, ob es das Haus noch gibt. Nachher sitzt die Alte da, oh Gott. Nee, wird sie nicht, weil nach meinen Informationen ist sie ausgewandert nach Amerika. Die wird eh nicht mehr leben. Außer sie ist jetzt 100 geworden oder so. Was ich der auch noch zutrauen würde.
Marvins Zeit in Stuttgarthofen. 6. bis 10. Lebensjahr. Eine dysfunktionale Pflegefamilie. Ein nicht gerade wachsames Jugendamt. Eine leibliche Mutter, der das Alleinerziehen über die Kräfte ging.
Ich war von meiner Mutter am Anfang enttäuscht, die ersten Jahre, weil ich meiner Mutter immer wieder gesagt habe, dass sie mich schlägt und hier und da. Aber meine Mutter hat ja immer gedacht, so, oh, das war bestimmt nur so ein Klaps auf den Arsch und so. Und wo das dann halt rauskam und ich ihr das erzählt habe und so und die dann selber miterlebt hat, was dann abging da morgens, wo sie versucht haben, da die Tür aufzutreten und so. Hat sie natürlich alles gut versucht, wieder gut zu machen und hier und da. Ich meine, ich war natürlich enttäuscht von meiner Mutter und böse und so. Aber jetzt mittlerweile kann ich ihr gar nicht böse sein in dem Sinne. Weil sie hat halt versucht, Geld ranzubringen, damit es mir gut geht, damit wenn ich am Wochenende komme etc. Ja. Das war halt mein Preis so gesehen dafür. Und ich sag's auch so, wäre es meine eigene Mutter gewesen und die mich dumm und dämlich geschlagen hätte, die hätte mich behindert schlagen können. Es ist meine Mutter, meine leibliche Mutter, die mich 9 Monate getragen hat. Und die hätte das Recht darauf gehabt, weil die hat mich 9 Monate getragen. Und mein Vater. Ja? Aber keine fremde Person, die nichts mit mir zu tun hat. Und dann bin ich irgendwann da auf Schule gegangen und so. Als kleiner Junge war ich immer Nachzügler. Und man hat sich immer gewundert, warum, wieso, weshalb. Und ich hatte auch immer voll Kopfschmerzen und habe dann auch immer voll Augenprobleme gehabt und so. Und voll oft krank und so. Und meine Mutter hat immer gesagt, ja, komm, du tust doch nur so. Ja, du willst bestimmt nicht in die Schule und so. Ja, klar, wollte ich auch nie in die Schule. Und dann sind wir irgendwann mal zum Arzt gegangen und die haben dann herausgefunden, dass ich einen Hirntumor habe. Von der einen Scheiße in die nächste Scheiße. Yeah! Ja. Und dann hat sich natürlich meine Mutter Vorwürfe gemacht, klar. Ich wollte erst gar nicht operiert werden. Ich habe gesagt, hey, ich will nicht operiert werden. Dann hat man mir gesagt, hey, wenn du das nicht machst, wirst du im Pflegefall irgendwann, du wirst irgendwann sterben und so, bla bla bla. Und dann habe ich das gemacht. Dann wurde ich in so einer Spezialklinik in Würzburg operiert. War da dann irgendwie 6 Wochen oder so, wurde dann verlegt nach Stuttgart, war dann im Karl-Olga-Hospital, das Olgele. Da war ich Stammkunde. Und ja, dann hat man halt die Operation gemacht etc. und Friede, Freude, Eierkuchen war danach. Immer scheiße danach erstmal. Weil dann musstest du erstmal Medikamente nehmen, dann musste ich erstmal wieder mir die ganze Zeit irgendwelche Spritzen geben. Ich hatte Schilddrüsenunterfunktion, ich hatte Wachstumshormone gekriegt, etc. Pipapo. Ja. Und ich war danach dann auf Kur. Ich war dann irgendwie 2 Monate oder 3 Monate auf Kur, gerade wegen dieser Hirntumorsache und so. Hab dann da auch abgenommen, bla bla bla. Irgendwann danach habe ich dann angefangen zu kiffen. Also ich war, wie gesagt, 11, 12, kurz nach meiner OP, so 12 rum, so habe ich angefangen zu kiffen. Und ich habe es, bevor ich geraucht habe, habe ich gekifft. Ja. Und so ist dann das eine zum anderen gekommen. Ich bin dann in die Schule. Ich habe ein Jahr wiederholt, weil das eine Jahr mir gefehlt hat. Weil die gemeint haben, ja, wegen einem halben Jahr bringt es halt auch nichts. So, dann soll ich doch jetzt das halbe Jahr dann noch daheim bleiben oder kurieren oder was auch immer. Habe ich dann dieses Jahr nachgeholt und dann ging es eigentlich weiter mit der Schule. Da war ich dann schon voll überfordert und so, obwohl ich dieses eine Jahr nachgeholt habe. Ich war so überfordert. Ich bin nie drauf klargekommen auf diese Schule. Ich war auch nie gut in der Schule. Dass ich meinen Hauptschulabschluss gemacht habe auf der Berufsschule, da kommen wir ja noch dazu, es war ein Weltwunder, was ich da gerade geschafft habe. So. Die haben mich auch irgendwann mal später, da war ich aber ein bisschen älter, haben sie mich dann auf Sonderschule getan, weil sie gedacht haben, ich wäre zu blöd. Dann war halt mit meiner, dann hatte ich Stress zu Hause mit meinem Stiefvater, bla 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 bla. Die haben mich dann irgendwann mal rausgeworfen. Ich bin dann wieder heimgekommen, dann die ganze Zeit so hin und her. Weil mein Stiefvater, ich werde es nie vergessen, wir waren zu Hause und da war wegen Schminken oder sowas, wegen meiner Schwester. Meine Schwester wollte sich schminken. Meine Mutter hat gesagt, sie soll's nicht. Und mein Stiefvater hat gemeint, lass sie doch und so. Ja, mein Stiefvater war da immer voll, mach doch, wird schon nichts passieren und so. Und irgendwie kam das dann zu einer Auseinandersetzung und so. Und mein Stiefvater hat mich einmal geschlagen, muss ich dazu sagen. Ich weiß gar nicht mehr warum, keine Ahnung. So, aber der war eigentlich voll cool und ich bin ihn auch, ich habe ihn zwar gehasst irgendwann, aber das werde ich noch erzählen, warum etc. Aber ich bin ihm trotzdem dankbar, dass er diese restlichen 14 Jahre so gesehen für meine Mutter da war, für meine Schwester etc., ja, für mich da war. So, das muss ich mir halt anerkennen. Ja, er war gut, immer gut zu uns. Dann kam es halt zu dieser Auseinandersetzung und ich habe dann irgendwann mal mich eingemischt und so und dann hat er sich vor mir aufgebaut und hat mir dann wieder eine geknallt, Alter. Und dann bin ich ins Zimmer gerannt und habe dann einen Knüppel oder sowas geholt. Ja, da war ich 12 oder so. Einen Knüppel geholt und wollte ihn totschlagen. Ich habe gesagt, Alter, du fäsch mich noch einmal an, ich schwör's dir. Ja, ich mach dich platt, Alter. Ja. Und er hat dann mich aufgehalten, bla bla bla. Und dann kam halt die Diskussion so, wenn du, der Marvin muss raus oder ich gehe. Ja. Meine Mutter hat sich natürlich für ihn entschieden. Ja. Was ich im Nachhinein ja auch irgendwie nachvollziehen kann und so, und aber irgendwie auch nicht. Ja, genau das. Irgendwie kann ich es, aber irgendwie auch nicht. So.
Was macht ein 12-Jähriger dann?
Ja, Scheiße bauen. Ja. Ich bin dann rausgeflogen und ich war nicht lang draußen. Das war, wie lange war das? 3, 4 Tage oder so war ich dann draußen und ja, ich habe dann halt da gekifft und so und dann habe ich halt die ersten Leute kennengelernt, die irgendwie mit Alkohol und so zu tun hatten und so, ja, und dann habe ich halt da auch mal einen Schnäpple genommen. Das war aber dann alles so nur, dass man mal was getrunken hat und dann aber mehr geraucht hat und so und dann irgendwann mal war ich dann so 14.
Ja. Bleib mal kurz bei diesem ersten Rausschmiss. Eine Herausforderung, wo schläft man, wo isst man? Auch wenn es nur 3 Tage sind, wie kommt man da durch?
Ja, ich habe da bei einem Kollegen geschlafen, da haben mich die Eltern irgendwie aufgenommen. Weil die haben ein paar Häuser weiter gewohnt und ich war halt ein guter Kumpel von dem Kollegen und so und dann habe ich da ungepennt und ich habe auch immer wieder am Wochenende dort geschlafen und so, deswegen war das jetzt nicht so, der habe ich zwar erzählt, aber ich habe jetzt nicht so gesagt genau, worum es ging und so, ich habe halt gesagt, die hat mich rausgeschmissen und die hat dann da halt angerufen bei meiner Mutter und ja, weiß ich, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Okay, verstehe, aber dann war das nicht ganz so extremer.
Nee, das war halt nur so, ja, bleib mal weg, so irgendwie. Ja. Das, der richtige Rauswurf kam dann später irgendwann. Und ja, dann hat sich das irgendwie alles eingependelt und dann war ein, zwei, irgendwie ein Jahr gut oder zwei. Und dann bin ich so langsam mit dem Alkohol auf den Geschmack gekommen. Dann gab es irgendeine Situation und meine Mutter hat gesagt, ja, du hast Hausarrest. So, und ich hätte dann 2 Wochen Hausarrest gehabt und damit das die ganze sowieso auf den Sack ging zu Hause, bin ich dann irgendwann zu den Bullen und gesagt, ich will jetzt ins Heim. Ja, ich will jetzt ins Heim. So. Und meine Mutter hat es dann natürlich unterstützt, weil meine Mutter hat auch die ganze Zeit gesagt, hey, irgendwann, ich schmeiß dich raus, ich ins Heim, ich voll schlimm, ich weiß nicht mehr mit dir weiter, weil ich halt auch dann schon die ersten Polizeidinger und so, ja, Schlägerei hier, auf der Schule Schlägerei, dann Diebstahl, bla bla bla. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ins Heim gekommen bin, das war dann, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, das hat aber noch eine Weile gedauert. Zu dem Zeitpunkt war ich noch bei meiner Mutter. Oh, ich glaube 14, so zwischen 14 und 15. Und dann war ich ja hier voll auf Alkohol. Ja, so. Da ging es dann auch nicht mehr in die Schule. Und wenn ich in der Schule war, dann immer nur Blödsinn gemacht, in der Pause irgendwo gesessen und geraucht und auf alles geschissen, zu Hause angerufen, ja, ihr Sohn wieder. Blablabla. Ja, und dann haben sie natürlich auch den Alkohol gerochen und so. Aber ja, was willst du sagen? Was willst du sagen? Ja, die haben gedacht, meine Eltern trinken zu Hause und ich stink so nach Alkohol und so, ja, dann, aber da war ich das. Ja. Und dann bin ich ins Heim gekommen und ich bin dann, die haben mir dann im Heim geholfen, vom Alkohol wegzukommen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon so fast auf einer Flasche Wodka am Tag. Und die haben mir dann geholfen, dass ich da runterkomme. Das waren unter anderem die Heimleiter, dann waren da noch so 3 Brüder, so 3 Afghanen. Die haben mich unter ihre Fittiche genommen und haben mir dann auch viel gezeigt und so, haben auf mich aufgepasst und haben gesagt, oh, wir sehen dich mit Flasche Wodka. Die waren dann auf einmal wie so große Brüder für mich. Ja, voll cool. So war ich dann vom Alkohol weg irgendwann. Ja. Ich habe jetzt nicht einen kalten Entzug gemacht, aber ich habe halt so langsam, langsam, langsam. Ich musste den Alkohol aber dann immer draußen trinken, weil ich halt noch keine 16 oder 18 war. Ja. Das hat geklappt. Und ich bin auch Gottes froh, hey, weil ich war viel zu viel mit Polizei unterwegs, auf dem Revier, dies, das, wegen Alkohol. Ja, und dann war ich von meinem 15. bis zu meinem 18. ungefähr, 19. Lebensjahr in diesem Heim. Im Fasanenhof, Kinderhaus 2. Und das war so geil dort. Das war so geil. Der Wolfgang, die ganzen Leute, die dort gewohnt haben. Das war eine geile Zeit. Obwohl es ein Heim war, war es geil. Und ich hab auch echt gekotzt, wo ich dann später gehen musste. Ich habe echt gekotzt. Ja. Weil ich mich da echt wohl gefühlt habe. Natürlich gab es auch mal eine schöne Zeit. Weißt du, was ich meine? So. Aber da war es 70% war scheiße und 30% waren toll. Ja. Und ich war immer froh, wenn ich dann nicht da war oder daheim war, sondern in der Schule war oder damals war ich Baseball spielen. Ja. War ich froh, wenn ich da war und nicht dort daheim. Ja, unsere ganze Familie ist so kaputt. Deswegen, einerseits bin ich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber auch nicht. Ne? Was wäre gewesen, wenn mein leiblicher Vater da gewesen wäre und es wäre alles normal gelaufen? Er kommt aus Ghana, mein Vater Mike hat halt mit meiner Mutter geheiratet, ja, hat mich gezeugt und 4 Jahre später war ich ja dann bei den Pflegeeltern. Weil er halt in den Knast gekommen ist und abgeschoben worden ist. Wegen seinem Scheiß, was er halt gemacht hat. Wo er versucht hat, 1 Kilo H, also Heroin, über die Schweiz nach Deutschland rüber zu bringen. Haben sie ihn an der Grenze erwischt. Und dann da erstmal in den Knast und dann abgeschoben. Ich werde es ja nie vergessen, wie ich bei meiner Mutter war, wo ich jung war. Und dann hat er angerufen und hat mich dann ans Telefon geholt. Und meinte, ja, Papa kommt bald. Papa bringt dir fett Geschenke mit und so. Ja, bald ist ja Weihnachten und ich freue mich so und bla bla bla. Und ich habe dann gewartet. Aber der ist nie gekommen. Und das hat er dann 2 oder 3 Mal gemacht. Und dann, ja, ist mir dann auch irgendwann mal so klar geworden, dass der nicht mehr kommt. Aber meine Mutter hat ja immer sowas verabscheut, so Drogen und Alkohol und wegen mir und dies und das. Und jetzt ist sie mit einem Typen zusammen, der selber so eine Vergangenheit hatte. Ah ja, solange sie glücklich sind, ist mir das egal. Ich habe ihm aber auch klar gemacht, hey, wenn ich einmal hören sollte, dass du meine Mutter schlägst, ihr Schlechtes tust oder irgendwas, weil du wieder anfängst zu trinken, du kannst trinken, es juckt mich nicht, solange du dich unter Kontrolle hast und meine Mutter nicht unter dir leiden muss, bin ich dein bester Freund. Aber höre ich einmal, dass du ihr wehtust, sie nur zum Heulen bringst, weil du sie in deinem aggressiven Alkoholblick anguckst, dann komme ich vorbei. Das wird mir meine Mutter zwar eh nicht sagen, weil sie weiß, dass ich es mache. Aber ja.
Jetzt ist der Alkohol da und auch wieder weg. Die ersten Drogenerfahrungen, der Papa ist dagegen abwesend. In der kommenden Episode wird es nicht gerade besser. Der Titel lässt es schon ahnen. Verkackt. Im Archiv der Straße. Nächste Woche. Herzlichen Dank für die Unterstützung an das Kulturamt der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und vor allem für die Kooperation der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Das Archiv der Straße, realisiert von Uwe Kassai, 2026.